Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Beat Glocker. Er ist Wissenschaftsjournalist und auch Buchautor. Er hat gerade einen neuen Roman herausgegeben, der heisst «Zweimal tot». Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Hard Rock zum Anfang. Bist du ein Hard Rock-Fan, Beat?
Ja, ich habe den Hard Rock mit der Muttermilch aufgesogen, natürlich, wenn man so schön sagt. Mhm. Ich bin 1960 geboren. Der Titel ist 1969 eingespielt worden. Und dort ist es einfach wirklich abgegangen und man hat die Welt neu erfunden, musikalisch. Oder?
Mhm. Und immer noch, bei dort, Deep Purple, das ist immer noch für dich ganz weit oben.
Ich höre es eigentlich fast nie. Mhm. Aber wenn ich es mal höre, dann geht das so ans Herz. Aber ich will jetzt nicht beim Nachtessen mit meiner Frau irgendwie Highway Star hinten dran laufen.
Er ist ein leidenschaftlicher Mensch, haben wir schon ein bisschen etwas kennengelernt über den Beat Glocker. Er ist ein Wissenschaftsjournalist, Ehrendoktor von der Uni Zürich und Buchautor. Das ein paar Sachen, aber die Frage ist natürlich wichtiger. Wer bist du?
Etwas hast du schon gesagt, ich bin ein Wissenschaftsjournalist und habe eine sehr rational nüchterne Weltsicht, aber ich bin auch ein Mensch mit höherer Kreativität und Spontanität und das zusammen ist, glaube ich, die Mischung, die mich zu dem kreativen Kopf macht, wo ich glaube zu sein.
Eben, jetzt schreibst du Roman. Willst du dort natürlich gut und schön schreiben? Und das machst du. Also ich habe das letzte Buch jetzt gelesen. Grossartig, wo sie ein Kompliment machen. Es gibt viele Journalisten, die dann das Gefühl haben, sie müssen auch noch einen Roman schreiben. Aber du bist auf einem sehr hohen Level. Kompliment. Aber dort willst du natürlich auch deine wissenschaftlichen Themen einbringen. Zweimal tot heisst das. Jetzt, das ist ein seltsamer Titel.
Ja, wir haben auch lange, also ich habe auch lange studiert, wie das könnte heissen, aber zweimal tot ist eigentlich jetzt mal ganz eine oberflächliche Bedeutung. Jeder Mensch stirbt eigentlich zweimal. Es gibt einen Hirntod.
Ah, you only live once and you only die once.
You die twice.
You die twice.
Ja, yes, yes, man.
Und wie denn?
Ja, Herztod und Hirntod. Mhm. Also Herztod.
Aber sehr oft ist es, glaube ich, gleichzeitig,
nein,
oder nicht?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Oh, ich lehre schon.
Nein, überhaupt nicht. Also das Herz ist eigentlich irrelevant, oder? Weil wenn das Herz tot
aber man schaut doch immer, ist es denn noch? Ja, oder? Und gibt es noch Puls? Und das ist nichts?
Nein, also wenn das Herz nicht mehr tut, kann man den Menschen an eine Maschine anschliessen, Herz-Lungen-Maschine, und die pumpt das Blut in den Körper. Und solange das Hirn nicht zu lang, man sagt etwa 3 Minuten, ohne Sauerstoff war, funktioniert das Hirn nicht total gut weiter. Mhm. Man kann Herztransplantationen machen, man kann Herzschrittmacher einsetzen. Das Herz wird ein bisschen überschätzt, oder? Man sagt, ja, ich spüre es in meinem Herz und ich schenke dir mein Herz und so. Aber eigentlich, der Hirntod ist relevant, auch zum Beispiel für die Organentnahme. Also wenn nichts mehr geht im Hirn, dann sagt man, der Mensch hat seine Persönlichkeit verloren, er kann nicht mehr denken, er hat sein Ich verloren, seine Gefühle. Und dann ist juristisch zum Beispiel, dann darf man die Organe entnehmen.
Also, wir reden noch ein bisschen über das Buch, aber zuerst noch zu dir. Du hast Wissenschaft studiert, Mikrobiologie und Biochemie. Was war das Ziel, das Berufsziel dort?
Ja, das Berufsziel ist nicht ein klares Berufsziel gewesen, sondern einfach, es ist ein Interesse gewesen, das mich in die Biologie getrieben hat. Ich bin, wenn man das so retrospektiv anschaut, bin ich durch seit kleinen Buben an der Natur interessiert gewesen. Ich habe Eidechsen auf meinem Schülerpult gezüchtet. Ich habe,
was? Ja. Haben wir das dürfen? Richtige Eidechsen?
Ja, richtige Eidechsen. Mit aha, vier Beinen und einem Schwanz.
Okay. Wo's manchmal also zuhause. Was hast denn du für ein Milieu gehabt zuhause?
Ja, ein sehr unspektakuläres Milieu. Schwammendingen, 1970er Jahre. Ist natürlich Baumsitte gsi. Hat viele junge Familien gehabt. Mein Vater ist leitender Beamter von einer Post, also hat eine Poststelle geleitet. Und meine Mutter ist kaufmännische Angestellte bei verschiedenen Betrieben.
Also nicht unbedingt das Bildungsbürgertum, oder?
Überhaupt nicht. Ja. Aber sehr interessiert die Eltern. Mein Vater hat so fürs Blättli vom Verband der Schweizerischen Postbeamten die Redaktion gemacht. Also irgendetwas ist dort schon vorhanden gewesen, aber er hat halt einfach seinerzeit in der was ist das gewesen, 50er Jahren eine Postbeamtenlehre gemacht.
Aber du bist dann nicht Wissenschaftler geworden, sondern Journalist. Das ist doch noch eine wichtige Entscheidung gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt keine akademische Karriere, sondern eine journalistische Karriere.
Das ist so gewesen. Das Schweizer Fernsehen hat einen Beitrag gemacht über das Forschungsprojekt, das ich geschafft habe bei meiner Abschlussarbeit. Also heute würde man sagen, beim Master, damals hat es noch Diplom geheissen. Und das NTW, das war die Sendung, wo ich dann am Schluss gelandet bin, hat einen Beitrag über unsere Arbeit gemacht. Und mein Teil von dieser Arbeit war einfach die intelligenteste gewesen. Mit Raster, Elektronenmikroskop, gibt es ein schönes Bild. Und dort habe ich nachher dem Redakteur ein paar Tage geholfen bei der Fertigstellung von dem Film. Und das ist das Virus einfach überall.
Du hast gesagt, jetzt bin ich NTW. Oder bist du es dann geworden?
So vermessen war ich nicht, aber es hat mich infiziert. Und das MTW hat mich einfach absolut fasziniert.
Das war eine Wissenschaftssendung. Es gibt ja heute wieder eine, die heisst anders, Einstein. Ja. Aber MTW ist während vielen Jahren ist eigentlich so goldwährig in Sachen Wissenschaftsjournalismus beim Schweizer Fernsehen. Und dort bist du nicht nur Leiter, auch Moderator gewesen und Spiritus Rektor und alles andere dazu, oder?
Das so ist es, ja. Ich habe als Volontär angefangen. Eigentlich wollte ich zuerst Godis machen an Tuni.
Das und ist eigentlich das Normale, oder?
Ja, und dann irgendwann bin ich in ein Seminar zurück an das Institut. Und da sitzt der Professor im gleichen Stuhl, wo er gesessen ist vor zwei Jahren, macht die gleichen Witze wie vor zwei Jahren. Doktoranden machen die gleichen sexistischen Sprüche gegen die Diplomandinnen wie vor zwei Jahren. Da habe ich das Gefühl, nein, ich muss in die Medien. Da geht alles schneller.
Dort passieren alle die Sachen nicht. Dort gibt es immer neue Witze und immer Leute, die keine sexistische Bemerkungen machen. Aber hast du mal bedauert, dass du nicht den Doktor gemacht hast?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil im Journalismus sind die akademischen Titel völlig irrelevant.
Aber gleich, wenn du immer mit Wissenschaft zu tun hast, weißt, so eine Art Respektabilität, die du hast können dann, oder hättest können noch ein bisschen ausweisen, hast du natürlich einen Ehrendoktor bekommen. Und wenn man schaut, was die Uni Zürich gesagt hat, dort, wieso du das bekommen hast, muss man sagen, Chapeau. Die haben gesagt, der Mann, der macht in so vielen Bereichen so viele gute Sachen, vor allem in Sachen Tier, oder? Mhm. Dort hast du dich vor allem profiliert, der kommt ein Ehrendoktor rüber. Und das ist also nicht nichts.
Ja, letzthin hat mal einer gesagt, ich war ja 50 gewesen, als ich einen Ehrendoktor bekam. Und da hat ein Moderator, der mich vorgestellt hat, gesagt, mit 50 ein Ehrendoktor, das sei wie mit 8 in die Matur. Habe ich ja lustig gefunden. Aber nein, du hast ja angesprochen, den Respekt vor der Wissenschaft. Lustigerweise hat mich das nie behindert, dass ich keinen richtigen PhD-Doktor haben. Ich habe das einfach mit Kompetenz und Fairness und einfach journalistischer Kompetenz können wettmachen. Es hat nie einer gesagt, sie sind ja gar kein Doktor.
Mhm. Okay, also machen wir Musik und reden dann über Wissenschaftsjournalismus, etwas, was dich sehr interessiert. Und dann natürlich auch über dein neues Buch «Zweimal tot». Was ist der zweite Titel?
ein Gitarrenstück, das für mich epochal ist. Mediterranean Sundance von Paco de Lucia, El Di Meola und John McLaughlin. Das grösste Gitarrenstück auf der Welt.
Also es geht noch 8 Minuten weiter, das grösste Stück von der Gitarre von der Weltgeschichte. Aber wir müssen jetzt das ausbauen, wir müssen über dich reden. Ich bin über Schlagzeilen im Tagblatt gestolpert. Und zwar hast du dort gesagt, ein behindertes Kind zu haben, ist nicht lustig. Das hat mich überrascht, weil da hast du offenbar, nein, richtigerweise ein Tabu gebrochen, oder?
Mhm. Ja. Also, ich habe einen behinderten Sohn, der ist 24. Er hat eine zerebrale Bewegungsstörung und einen Autismus. Und eine Epilepsie auch noch, aber die ist medikamentös gut behandelt. Und was wir einfach erlebt haben, vor allem, als er noch sehr klein war, ist, dass die Leute einem immer wollten trösten oder also, ja, aber er gibt euch ja auch viel zurück. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, zuerst habe ich natürlich gedacht, ja, was? Und irgendwann habe ich gesagt, was meinst du denn? Mhm. Und dann sind so unbeholfene Sprüche zurückgekommen, wie, er schenkt euch doch ein Lächeln.
Genau, das heisst es immer wieder.
Ja, genau.
Und?
Wie manches Lächeln hat dein Sohn dir geschenkt? Und dein Sohn ist jetzt Professor, oder? Mhm. Und du kannst stolz sein. Oder ein anderer Sohn ist Automechaniker und man kann stolz sein. Und wenn du ein Kind hast, das eingesperrt ist in seiner Behinderung, das macht eigentlich keinen Fortschritt. Und du bist eigentlich die ganze Zeit am Suchen, an was kann ich mich freuen. Und wenn er dann mit 2 immer noch nicht läuft, dann hast du langsam ein Problem, dich zu freuen. Und wenn er mit 3 noch nicht redet, wird das Problem wird immer grösser. Oder? Und jetzt ist er 24 und wir müssen ihm den Hinterputzen, wenn er auf dem WC war. Wir müssen ihn anlegen. Wir müssen ihm das Essen geben. Man kann mit ihm nicht reden. Er macht irgendwelche schon Kommunikation, aber erzählt immer das Gleiche. Und wenn er dann an einem Sonntag zum 25. Mal erzählt, irgendeine Kleinigkeit, dann sagst du, und man muss sich immer selber motivieren. Und dann kommen dann so Sprüche von außen, er ist doch dein Sonnenschein, und das sind unsere behinderten Menschen, sind unsere Goldschätze. Dann sage ich, nein.
Aber wo du das gesagt hast, in einer Clubsendung hast du das, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal gesagt. Was hast du da für Reaktionen da dann bekommen?
Ich habe mit einem Shitstorm gerechnet. Mhm. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe so viel Zuspruch bekommen und vor allem von selber Betroffenen, also behinderten Menschen oder dann ihren Eltern. Wer gegen mich war, sind ein paar Heilpädagogen. Und da habe ich dann später auch mal das zum Anlass genommen, an einer Diplomfeier von der Heilpädagogischen Hochschule, habe ich dann eine Diplomrede gehalten, oder? Und da habe ich den Leuten gesagt, hey, wenn ihr euch so versteckt und nicht getraut, behinderte Menschen zu sagen, oder Behinderte, wen wollt ihr eigentlich schützen? Der Behinderte, den müsst ihr nicht schützen. Der weiss, dass er das hat. Mich wir müssen auch nicht schützen. Ich weiss, wie es ist. Also am Schluss läuft es darauf aus, dass die Leute, die nicht über das reden, sich selber schützen wollen. Und das haben ihnen wirklich genüsslich um die Ohren gehauen. Und es ist ziemlich eingefahren. Ja.
Aber wie hast du das empfunden, dass du eben jetzt in so einer Situation hast, dass euer Kind behindert ist? Ich weiss nicht, ist irgendein Fehler passiert bei der Geburt oder ist irgendetwas schiefgelaufen oder einfach schon vorher das irgendwo passiert?
Es ist nicht bei der Geburt passiert. Es kann bei der Geburt passieren, zerebrale Behinderung, aber dann sind mehr so ist die Feinmotorik betroffen. Und bei ihm ist wahrscheinlich im dritten Monat von der Schwangerschaft, also da ist ja der Embryo noch ein Nichts, oder? Im dritten Monat, ist irgendeine Zelle hat gesagt, ich will mich jetzt nicht so teilen, wie die Natur oder die DNA mir vorgibt. Und ist einfach irgendwo etwas passiert.
Und wie hast du das empfunden, dass das euch passiert, deiner Frau und dir?
Also
ungerecht vom Schicksal?
Überhaupt nicht. Die Frage, vielfach hört man ja bei Leuten mit einem harten Schicksalsschlag, dass sie sich fragen, warum ich? Und dann sage ich, ja, wäre es bei einem anderen besser? Oder? Das sind so blöde Fragen.
Ja,
oder?
Natürlich wäre es bei einem anderen besser.
Aber es ist hure gemein.
Ja, klar.
Wenn möchtest du deinen Krebs anhängen?
Ja.
Wenn möchtest du deine Behinderung anhängen? Die Frage, warum ich, die ist so perfid, die haben wir uns nie gestellt.
Mhm.
Wir haben gesagt, okay, jetzt ist es so, was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, unser Überlebensrezept war, dass wir immer gesagt haben, hey, nein, es ist eine Belastung, es ist nicht lustig, es ist auch sozial schwierig, oder? Stell dir vor, alle anderen Eltern tun sich dann zusammen mit gleichaltrigen Kindern. Mit uns hat nie jemand in die Ferien wollen.
Mhm.
Weil mit unserem Sohn hätten wir nichts machen können.
Habt ihr euch dann auch überlegt, wenn jetzt kein zweites Kind will, man will das Risiko einfach nicht eingehen?
Nicht nur überlegt, wir haben es auch gemacht.
Mhm.
Ich habe mich...
Eben, dass andere Leute, ich habe schon gehört, gesagt, okay, jetzt ist einmal leider so rausgekommen, beim nächsten Mal funktioniert es dann.
Könnte sein.
Ja.
Könnte sein. Biologisch ist das ein Zufall gewesen. Aber meine Frau ist, wie alt ist sie? 36, wo wir das Kind bekommen haben. Und die Chance steigt ja, dass wieder so ein dummer Zufall passiert.
Und dann haben sie gesagt,
ich bin 6 Monate nach der Geburt, habe ich mich unterbinden.
Mhm.
Ich habe gesagt, nein.
Nichts. Also, das ist jetzt heute passiert und du als Wissenschaftsjournalist hast dich mit dem auseinandergesetzt, eben ein Defekt im Hirn. Und du hast das mal angeschaut und gesagt, das ist nur ein kleiner Teil im Hirn, der dort nicht richtig funktioniert. Aber dabei ist ja das Hirn so etwas grossartig, man kann die Hälfte vom Hirn rausnehmen und dann geht es wieder. Warum nicht bei meinem Sohn?
Ja.
Da bist du in dieser Frage fast ein bisschen verzweifelt.
Ja, angestanden. Ja. Verzweiflung ist nicht mein Charakterzug von mir. Aber angestanden, warum ist das so, wenn die Wissenschaft, eben, man kann es, du hast gesagt, die Hälfte vom Hirn rausnehmen bei einem starken Epileptiker und das wird kompensiert. Und bei ihm ist das so ein erbsengroßes Teil, das nicht funktioniert. Wenn so nimmt das riesige Hirn nicht die Funktion ein, wo dort der Defekt ist. Und das sagt ja in meinem Buch auch meine Heldin, oder? Die Heldin stellt ja nur die Fragen, die ich habe. Und kein Wissenschaftler kann mir das beantworten.
Aber gleich, du gehst ja genau auf den Punkt in deinem Buch. Nämlich, dass man mit Computer, mit Technologie Sachen im Hirn kann korrigieren.
Ja.
Fehler rausholen, da ist also, muss man noch sagen, da ist ein grosser Wissenschaftler, der ist in einer Art Koma, der kann nur noch die Augenlider bewegen, so wie man es im Film mal gesehen hat vom Julian Schnabel, Schmetterling und Taucherglocke. Und dann versucht man eine Kommunikation aufzubauen und dann geht das immer weiter und am Schluss ist eine echte Kommunikation da. Und man hat das Gefühl, Technologie schafft das, dass auch bei allergrössten Behinderung dann der Mensch wieder funktionsfähig könnte werden. Und ich habe das Gefühl, da hast du eigentlich eine Spur aufzeigen, wie es auch bei ihm so könnte mal passieren.
Ups, ja, eben, man kann fehlende Gleitmassen ersetzen, man kann ins Auge einen Chip einsetzen und blinde sehend machen, das ist keine Science-Fiction, ich kenne jemanden, der das hat, man kann ein Cochlea-Implantat machen für Leute, die nicht hören, aber das, dass man jetzt das von meinem Sohn korrigieren kann, da ist die Wissenschaft noch sehr, 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 sehr weit weg, weil sie wissen ja gar nicht, was eigentlich passiert, oder? Aber vielleicht.
Aber wenn wir jetzt reden über künstliche Intelligenz, oder? Da wird ja gesagt, man geht jetzt da hin, dass man dann zum Beispiel gewisse Chips implantiert und dass dann die Hirnfunktion auf eine ganz andere Ebene kommen könnte. Mhm. Wie steht man denn jetzt da im Moment?
Also es gibt Hirnschrittmacher für Parkinson-Leute. Erste, ganz kleine Anfänge sind gemacht, aber dass man da Menschen künstliche Intelligenz einbaut, er wäre ja dann auch nicht sich, oder?
Also aber das ist offenbar das Ziel von gewissen Leuten, die da an dem arbeiten, oder nicht? Oder also vielleicht sogar, man kann sagen, es ist ein Ziel, kann andere sagen, es ist eine Gefahr.
Ja, also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, der sagt, das ist mein Ziel. Die sind so weit davon entwegt. Die Wissenschaftler sind nicht so vermessen, dass sie sagen, das ist das Ziel. Die sind jetzt schon mal froh, wenn sie können, eine Handprothese am Nervensystem anschliessen, dass die Hand auf und zu geht. Aber ja, vielleicht passiert es einmal. Ja.
Also, aber das ist das, was dich interessiert. Mhm. Und da bist du voll an der Forschung dran. Hast das Gefühl, die Forschung ist erst am Anfang. Und du beschreibst ja, dass Uni Zürich, die da weltweit in deinem Buch soll führend ist, das in der Realität auch der Fall?
Also in der Realität ist die Schweiz in vielen Bereichen führend. Und ich habe natürlich verschiedene Sachen zusammengenommen, auch verschiedene Personen, reale Forscher, in einer Person vermengt. Und da sind es Forschungen aus der ETH Lausanne, von der ETH Zürich, von der Uni Zürich, vom Ausland. Ich habe das alles ein bisschen kompiliert, damit es dichter ist. Aber die Neurowissenschaften in der Schweiz sind weltweit spitze.
Hey, aber wenn du sagst, oder hast irgendein Zitat gemacht, ich habe zum Teil mit Tränen in den Augen das geschrieben. Das heisst, du hast an deinen Sohn gedacht, wo du das geschrieben hast. Oder das?
Total,
oder? Ja. Und hast das Gefühl gehabt, wenn ich das so richtig schreibe, in die Richtung, vielleicht kommt es dann noch gut aus. Es kommt dann aber in deinem Buch nicht so wahnsinnig gut aus.
Das müssen wir jetzt nicht vorwegnehmen.
Kein Spoiler.
Kein Spoiler.
Aber es ist ein Krimi. Ja. Es ist ein spannender Krimi. Es ist nicht etwas, wo man muss da grosse Vorbildung haben, wo man das Gefühl hat, es ist wissenschaftliche Terminologie. Überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich ein Krimi. Aber das hast du dort versucht, irgendwie, fast ein bisschen, indem du das schreibst, das ein bisschen zu befördern, dass dann vielleicht auch dein Sohn da von dem Ganzen könnte auch noch mal profitieren.
Ja, er wird nicht. Er ist die nächsten Generationen, oder? Also meistens sind die Patienten von heute profitieren nicht von den Versuchen von heute, sind die nächsten Generationen. Aber natürlich glaube ich, dass dann einiges wird gehen. Ja?
Also das Buch hat eine sehr spezielle Form. Es sind eigentlich vier Bücher, die je einen Titel haben von einer Person. Und die Hauptperson, die Ich-Person, ist eine Frau. Und dann habe ich gedacht, wie kommt jetzt der Glocke dazu, eine Frau zu beschreiben, wie sie denkt, wie sie sich ausdrückt, wie sie sich behaltet, wie sie denkt, wie sie mit Menschen umgeht. Ist das irgendwie eine Spielerei gewesen oder mehr?
Also, das Buch ist jetzt die dritte Version und ich habe das Buch wirklich dreimal geschrieben. Und ich habe 9 Jahre daran gearbeitet.
9 Jahre?
9 Jahre, ja. Also ich meine, du schreibst das Buch im halben Jahr, ich weiss.
Ja, aber eben. Nicht Literatur, ich mache nur Journalismus.
Ja. Also ich habe 9 Jahre daran gearbeitet, aber natürlich nicht 9 Nettojahre. Oder?
Klar.
Immer wieder. Und dann war das Buch irgendwann fertig, sehr linear. Der Professor war noch mehr die Hauptfigur gewesen, und die Tina war mehr die zweite Hauptfigur gewesen. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, du, ich würde da jetzt aufhören lesen. Und das ist natürlich ein Hammer. Und dann habe ich es
eben, deine erste Leserin ist deine Frau.
Das ist meine Frau.
Härteste Kritikerin kenne ich auch. Kenne ich auch. Wenn sie das Ende von mir anschaut und sagt, oh, jetzt bin ich müde, habe ich das Gefühl, oh mein Gott, und schlafen gehen. Gut, das Ende ist ein bisschen spät. Aber gleich, das ist natürlich fast das Todesurteil.
Ja. Und dann habe ich es überarbeiten. Und dann sind wir zusammen mit meinem Agent, wo mich auch gut coacht, auf die Idee gekommen, dass man das Ganze verschneidet, zumindest in der Geschichte anfangen, nicht linear, und mit dieser Frau als Hauptperson. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie interessant das Ich ist, die Ich-Ebene. Weil,
aber ich als Frau, eben.
Ja, gut. Ich kenne auch peinliche Bücher von Männern, die ich als Frau schreibe. Mhm. Wenn sie irgendwie über Menstruationsbeschwerden schreiben, du alter Geier, das kannst du wahrscheinlich nicht beschreiben. Mhm. Aber Tina ist eine Kompilation von meiner Frau mit ihrer Empathie und von mir mit meinen nüchternen Fragen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, die beiden Wesen kenne ich sehr gut. Und Tina stellt Fragen oder ist frech. Ich bin leider nie frech in der Wirklichkeit.
Also, du schreibst Roman. Es ist, glaube ich, schon der dritte Roman.
Ja, das ist so.
Oder? Und jetzt eben sehr lange an dem geschrieben. Jetzt von dem kann man eigentlich nicht leben, oder? Aufwand und Ertrag, wenn ich gehört, 9 Jahre, vielleicht nicht Fulltime, aber gleich. Das Missverhältnis ist ja grotesk, oder? Zwischen Aufwand und Ertrag.
Völlig grotesk. Also, ich kann sagen, ich komme pro Buch 1.50 Franken über, oder?
Und wie viel hast du verkauft das letzte Mal?
12'000
von der Das ist noch viel.
Das ist sehr viel
aber
für die Schweiz,
gut. Und das letzte Mal war 2008. In der Zwischenzeit werden halb so viele Bücher verkauft. Also rechne. Nein, lieber nicht.
Nein, über die Wirtschaftlichkeit müssen wir uns gar keine Gedanken machen.
Aber das machst du einfach, weil du Spass daran hast, weil das ein Anliegen ist. Oder
Sucht.
Eine Sucht.
Klar, keine Ahnung.
Also sonst keine andere Sucht.
Also da Sucht, also Nikotin, Alkohol, LSD oder was ist so, habe ich keine Sucht.
Nein. Nie. Bist also nie. Nicht sonst suchtgefährdet. Eben, meine Frau sagt auch, du bist auch nicht suchtgefährdet. Du bist suchtgefährdet in Sachen Arbeit.
Ich genau auch.
Ja. Schlimm.
Genau auch.
Machen wir Musik zwischendurch, der erste Titel.
Jetzt kommt von hinten und von vorn, Bühnenhuber, entschuldige mich, wenn ich das nicht so richtig Bandage ausspreche. Baden Dochsner, ich liebe die Bühne als Texter enorm.
CD von vorn. Ah, sie setzen dir ein hübsches Krönchen auf und löpfen dich auf solchen Ross. Machen Maniküre, Pediküre und pinseln dir den Bauch. Er hat den König, braucht einen Thron und ein Schloss. Sie lesen dir deine Wünsche von den Augen ab. Jede Tür geht auf und jedes Tor. Sie dich von hinten, nur ist der Glück von mir, sie dich von vorn.
Bei mir ist der Beat Glocker, Wissenschaftsjournalist, der das Buch geschrieben hat, zweimal tot. Du hast gesagt, du bist Atheist. Wenn man Wissenschaftler ist, wird man dann auch Atheist? Einfach, weil man Grundlagen weiss oder erkennt, wie die Welt erschaffen worden ist?
Ich glaube nicht, dass es zwingend ist. Ich kenne Physiker, die am Urknall herumforschen und trotzdem gläubige Menschen sind. Aber bei mir ist es...
Aber wie geht das, wenn man an Urknall glaubt und dann an die Bibel, wo Adam und Eva im Paradies sind und irgendeinen Öpfel da eine Rolle spielt?
Nein, die tun das natürlich nicht so wörtlich auslegen, oder? Also sie glauben an die Spiritualität und dass es noch etwas mehr gibt. Aber sicher glaubt kein Wissenschaftler, dass es jemanden gibt, der die Welt lenkt. Da müsste jemand sein, der einen Plan hat. Und wir wissen, dass Chaos eigentlich die Welt lenkt. Oder?
Und du zahlst trotzdem Kirchensteuer als Atheist. Tu mir das erklären. Was ist das? Hast du einfach den Mut nicht? Oder ist das irgendwie Konformität, die du da gegenüber der Gesellschaft noch irgendwie willst manifestieren?
Ja, es ist eine Kombination. Also mein Schwiegervater war Pfarrer.
Okay, dann ist alles klar.
Wir haben nicht in der Kirche geheiratet und das war schon ein riesen Tabubruch. Und dann habe ich das eben einfach nie antun, dass ich aus der Kirche austrete. Jetzt kannst du sagen, ja, Glocker, nimm doch keine Rücksicht. Tina wäre sicher austreten, meine Heldin.
Du möchtest mehr sein wie sie.
Ich?
Mehr Mut haben.
Ja.
Hast du das Gefühl, du solltest sollen im Leben noch etwas mutiger, noch etwas extremer, noch konsequenter sein?
Wahrscheinlich ist es das. Wobei, wenn ich Leute frage, sage die, hey, Logo, du bist sowas für konsequent.
Genau. Im Vergleich zu anderen.
Ja, im Vergleich
oder
zu anderen.
Oder du hast einen Job gehabt mit Pensionsberechtigung beim Schweizer Fernsehen und hast irgendwann mal gesagt, tschüss. Und was hast du dann gemacht?
Das Gleiche wie du. Selbstständiges Medienunternehmen aufgebaut.
Ist einfach aber du hast kein Radio gehabt. Was hast du genau aufgebaut?
Ja, wir haben jetzt, ich habe eine Firma, eine Agentur für Wissenschaftsjournalismus und im Moment kämpfen wir darum, unsere Plattform Higgs gross zu machen, wo wir einfach Wissen für alle ist unser Claim. Oder?
Mhm. Aber jetzt ist ja eine Zeit, wo die Redaktionen kein Geld haben. Mhm. Also wo immer weniger Geld rum ist. Der Medienjournalismus ist am Boden, der Wissenschaftsjournalismus gibt es vielleicht noch bei der NZZ, Tagi und SRG. Und da kommst du und sagst, als Freie, wobei die freien Journalisten, die sind die Ärmsten im ganzen Umzug, aber ich biete jetzt das an.
Das ist crazy, gell?
Total.
Total crazy.
Und schreibt noch Bücher, die dann nichts einbringen. Ja, und so. Ja. Wie macht er das? Der Glock, was ist das für? Ist doch ein extremer Typ.
Ja, ich glaube, ich bin.
Oder bist du einfach illusionsmäßig in das reingesteuert? Hast du gemeint, eben, ich bin der Glocker, ich habe einen Namen, es hat einen Marktlocker und das funktioniert?
Also, ich habe geglaubt, es ging schneller. Dass wir das Ding Higgs auffahren. Und wir haben jetzt durch Politik ausgeblendet und institutionellen Abläufe. Aber ich glaube immer noch, dass es kommt und wir sind wirklich auf allen Ebenen am Kämpfen, Lobbyieren, überzeugen.
Am Kämpfen heisst, es hat Probleme.
Es hat Probleme.
Ich habe keine Einnahmen oder nicht mehr so viele Einnahmen. Ja. Wir haben Anschubfinanzierung von dieser Stiftung. Die ist aber ausgelaufen Ende Jahr.
Also läuft aus Ende 19, ja.
Läuft aus.
Fürs 20.
Und wir brauchen 2 Millionen. Ja. Und jetzt musst du am Geld nachrennen.
Ja, so ist es so, ja.
Das ist eigentlich nicht das, was du hast machen wolltest. Du hast wollen Wissenschaftsjournalismus verbreiten.
Ja, aber ich habe gute Leute, die coolen Wissenschaftsjournalismus machen, auf eine frische Art, auf eine überraschende Art, total divers. Und jetzt haben wir einfach gesagt, ja, der Glocker ist jetzt, sein Gesicht und sein Name ist ein Brand, jetzt soll der rennen.
Aber das zieht dann langfristig nicht, oder? Eigentlich lange nicht.
Nein.
Ich habe bei niemandem gelangt.
Ja, aus dem Schawinski.
Nein, er muss immer selber einen Sender gründen und
ja,
so.
Ja, eben, ich habe meine eigene Online-Plattform gegründet und ich bin immer noch optimistisch und meine Leute sind auch optimistisch.
Aber was ist genau Higgs? Was machen die? Also Higgs muss man noch den Namen erklären. Mhm. Da braucht man einen gewissen wissenschaftlichen Background. Das ist nämlich...
Higgs ist der Name von Peter Higgs. Der hat das im Moment da in den kleinsten Teilen entdeckt, das Higgs-Boson. Das ist kleiner als ein Elektron, kleiner als ein Quark. Und vermittelt eigentlich das Higgs-Feld vermittelt so etwas wie die Anziehungskraft. Also sehr, sehr, sehr rudimentär.
Eben, aber ist das jetzt ein guter Name?
Es ist ein super Name.
Der Elon Musk hat sich seine Automarke Tesla benannt nach einem grossen Wissenschaftler, der doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Hat man können nachvollziehen, aber bei Higgs ist es ein bisschen schwieriger.
Nein, es ist viel besser, weil Tesla ist schon lange tot, der Einstein ist schon lange tot, Schweizer Fernsehen, Newton ist schon lange tot, Galileo ist schon lange tot und wir sind das einzige Wissenschaftsmagazin, das den Namen von einem lebenden Physiker hat.
Aber richtig gross wird man doch erst, wenn man tot ist.
Ja, ich hoffe es nicht.
Aber Newton ist nicht kleiner geworden, seit er tot ist.
Das stimmt.
Und Einstein auch nicht.
Wir haben einfach keinen toten Mann wollen als Name. Und das Kind findet Higgs eben auch sehr lustig.
Und der Herr Higgs findet es auch lustig?
Der Herr Higgs, wir haben ihm zum 80. Geburtstag gratuliert, aber er hat nicht reagiert.
Gut, also die Chance, dass er dann auch in die Sphäre kommt wie die anderen, die ist relativ groß. Ja. Aber was machen wir ganz genau?
Also wir sind einmal, im Kern sind wir eine Online-Plattform, wo Wissenschaftsjournalismus nach allen Regeln der Kunst betreibt. Aber wir sind eben viel mehr und das ist das Neue. Wir sind ein Verteilsystem, wir geben unsere Inhalte geben wir an Medien, die sich kein Wissenschaftsjournalismus leisten können. Und jetzt Achtung, fest eben, gratis, wir geben ihnen das gratis. Mhm. Weil wenn ich einen Blick frage, zahlst du mir etwas für Wissenschaftsjournalismus, sagt er, nein, kann ich mir nicht. Radio 1 zahlt mich ja nicht für Wissenschaftsjournalismus.
Können wir mal darüber reden?
Ja, wir haben ja 2007 schon mal gemailt.
Aha, 2007.
Ja.
Haben wir schon, mal.
Magst du nicht mehr erinnern,
Roger? Ja, hallo, wir haben erst 2008 angefangen.
Eben, ich habe dich kontaktiert, bevor du losgelassen hast. Und dann hat sie dann der Dani Ambühle eine Zeit lang etwas gemacht. Gut. Aber anyway, es gibt kein Geld, also gebe ich es gratis. Ich gehe nicht verhandeln über das Bett.
Ich habe nur gelesen, du hast zum Beispiel am Zürcher Oberländer Seite pro Jahr, also jede Woche ein ganzes Jahr lang angeboten, voll gelayoutet alles für 4'500 Franken und die haben gesagt, das können wir nicht zahlen.
So ist es, ja.
Das ist ja pitoyabel, oder?
Das ist es, ja. Es ist pitoyabel. Aber jetzt bieten wir es am Zürich Oberland, am Freiburger Nachricht, am Bieler Tagblatt, der Südostschweiz.
Und die nehmen das?
Die nehmen das alle. Mit Handkuss.
Ja klar, weil es kostet nichts.
Und es ist Qualität.
Mhm. Aber wird es auch gelesen?
Ja gut, was in der Zeitung gelesen wird, wissen wir nicht. Wir sehen Online-Zugriffe, wir sehen, was auf dem Facebook läuft.
Wie sind die Online-Zugriffe?
Die Zahlen mache ich wieder Republik, wir geben die noch nicht bekannt.
Also immer die, die es nicht bekannt geben, wissen wir.
Wachsend.
Haben also noch Potenzial gegen oben.
Luft nach oben, ja.
Genau. Aber ihr seid ja zum Beispiel in 20 Minuten gewesen, der grössten Zeitung, und das ist ausgelaufen. Warum?
Weil, also wir 7 Jahre haben wir 20 Minuten das Wissen gemacht. Und dann irgendwann hat die Stiftung, die uns fördert, gesagt, ja, aber jetzt können Tamedia mal sich beteiligen an den Kosten. Und Tamedia hat nicht wollen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt haben wir 7 Jahre gehabt, jetzt dürfen andere in Genuss kommen. Und dann haben wir gewechselt. Ja.
Aber das ist ja doch eigentlich eine grosse Plattform gewesen. Eure Idee ist ja, möglichst eine grosse Breitenwirkung zu haben. Ja. Und das ist... Zürcher Oberländer weniger wahrscheinlich gewährleistet als bei 20 Minuten.
Ja, aber wir haben jetzt Now und wir haben Blick Online und wir haben bald, jetzt musst du dich festheben, Roger, bald Blocher Medien.
Und ich kann es befürchten.
Ja, ja, aber ich gebe es allen, oder? Weil alle haben das Anrecht auf rationale, nüchterne Informationen.
Aber
oder?
Wenn ihr jetzt der Blocher Medien, ja. So, kommen wir mal ein bisschen zum Thema. Sagt, der Klimawandel ist eine ernste Sache, ist von den Menschen verursacht zu 95%. Meinst du, das drücken die ab?
Yes, man.
Das glaube ich nicht.
Ja.
Hast du es schon versucht?
Ja, es fängt jetzt gerade an. Es fängt jetzt gerade an.
Aber das
lügen der Klima.
Ja, die lügen ja das, oder? Und weil sie sagen, wir müssen ja anders sein als alle anderen. Und wenn wir das Gleiche sagen wie die anderen, dann sind wir nicht die mit dem Alleinstellungsmerkmal. Und wir müssen ja den Klimawandel möglichst wenig im Vordergrund schieben, weil wir müssen ja über ganz viel Wichtiges reden, wie das Rahmenabkommen, ja. Oder? Mhm. Und jetzt willst du denen da irgendwie reinpfuschen.
Ich pfusche nicht rein. Ich schenke eine verlässliche Information. Und wir haben jetzt Abkommen getroffen, dass, Tagblatt von der Stadt Zürich sind wir bereits und bei anderen Titeln Winterthurer Zeitung sind wir auch schon drin. Und die nehmen es, ja.
Aber wenn ihr sagt, verlässliche Information, was habt ihr da für Regeln? Weil sehr oft, wenn ja interessierte Kreise, wenn, also vor allem die Industrie natürlich, Pharmaindustrie, andere, Erdölindustrie, etc., dass ihre Sachen reinkommen, nehmen die von denen Geld?
Also wir haben jetzt eine Stiftung gegründet. Wir nehmen direkt kein Geld.
Nee. Und die Stiftung?
Die Stiftung hat das Ziel, Geld für den Wissenschaftsjournalismus generell in der Schweiz, also auch freischaffend, die können profitieren, Geld sammeln. Und wenn dort das Geld gemischt ist, von verschiedenen Interessen, dann sind die Interessen wieder neutralisiert.
Nein, das ist falsch.
Ist es falsch?
Ja, das ist also illusorisch, das ist idealisiert. Natürlich wollen die Geld geben, wollen natürlich Einfluss haben. Direkt oder indirekt. Mhm. Und das hat man genau gemerkt in dieser ganzen Klimawandeldiskussion. Das ist ja bis in die Universitäten gegangen, wo man Wissenschaftler angehört hat. Das weiss keiner besser als du selber, oder?
Also wenn jetzt jemand aussteigt aus dem Finanzierungsmodell, will mir nicht so schreiben wie er, dann soll er aussteigen. Ist
ja.
Okay.
Ja gut, also das ist aber eine Defensive. Du müsstest von Anfang an schauen, dass er nicht Einfluss nehmen kann. Ist das einfach der Not geschuldet, weil einfach der Kohle nicht da ist?
Man kann sagen ja, aber was ich nein sage, wir sind deswegen nicht beeinflusst. Weil es geht in die Stiftung, oder? Und es geht nicht auf Hicks und nicht in meine Redaktion und erst recht nicht in meine Tasche. Und die Stiftung hat einen Stiftungsrat, die Stiftung steht unter der eigenössischen Stiftungsaufsicht.
Das sind ja subtile Sachen, die Einflussnahme, ist ja ganz klar, oder? Jetzt bist du ein bisschen, was soll ich sagen? Ein bisschen defensiv.
Überhaupt nicht. Ich stehe mit total gutem Gewissen da. Es passiert nicht. Das ist eine theoretisch mögliche Gefahr. Und bis jetzt ist es einfach noch nie passiert. Seit 2010 arbeite ich mit Stiftungsgeldern. Es ist noch nie passiert.
Also, im Moment haben wir ja Diskussion vor allem um den Klimawandel oder Klimakrisen. Also, Wissenschaft, Klima und Umweltwissenschaft viel aktueller denn je zuvor. Es bestimmt die ganze Politik. Und jetzt ist die Frage, wie wird das umgesetzt in den Medien? Reden wir doch über das. Nächster Musiktitel, was machen wir?
Der nächste Musiktitel ist ein Stück von der Shakira, aber ein bisschen anders, als man die Shakira heute kennt. Es ist ein Stück, das sie gespielt hat, wo sie noch nicht blond war. Und vor sie Laundry Service rausgegeben hat, also noch nicht gewaschen war, wo sie wirklich südamerikanische Musik gemacht hat.
Und du warst ja mal in Zentralamerika gewesen?
Wir haben das 3 Jahre dort gelebt.
Wo denn?
Ja. In Costa Rica?
Klar, ich habe in Guatemala gelebt. Haben wir doch noch irgendwie dort auch noch mal. Also Essen gegen Guatemala, Costa Rica, Shakira. Wollen wir jetzt über den Wissenschaftsjournalismus in der heutigen Zeit reden, weil alle sagen, oder ein grosser Teil der Bevölkerung, man muss etwas machen in Sachen Klimawandel. Und jetzt wäre eigentlich ganz wichtig, dass man Unterlagen hat, Fakten hat, um herauszufinden, was es braucht und in welche Richtung das sollte gehen. Liefert ihr das?
Absolut, ja. Wir bieten Fakten an, um mal unterscheiden, haben die Recht, die sagen, es ist nichts mit dem Klimawandel oder es ist etwas. Und da kommen die Leute nach Podien zu mir und sagen, ja, das CO2 in der Luft ist auch schon mal höher gewesen. Da sage ich, ja, das stimmt. Wissen Sie, wann? Vor 125'000 Jahren. Ist das relevant? Wissen Sie, wann der Homo sapiens entstanden ist? Vor 100'000, vielleicht auch vor 200'000 Jahren, ist nicht so relevant. Aber der Homo sapiens hat noch nie so viel CO2 in der Atmosphäre gehabt wie heute. Also wenn die SVP sagt, der CO2-Gehalt war schon höher gewesen, hat sie recht, aber es ist irrelevant.
Und warum war er dort höher gewesen? Vor 125'000 Jahren?
Jetzt hast du mich vom falschen Fuß gerutscht.
Ist das irgendwie ein Ausbruch von Vulkanen oder irgendwie? Ja,
ich weiß es jetzt gar
nicht. Also es ist nicht relevant.
Es ist nicht relevant. Gut. Der Homo sapiens hat es noch nicht gegeben, oder?
Gut. Also, und für dich als Journalist und nicht als Politiker ist es klar, und ich habe da den Herrn Stocker, Professor aus Bern in meiner Sendung, 95% ist man-made, ist nicht irgendwie Veränderung in der ganzen Evolution vom Universum.
Nein, man kann ausrechnen, wie hoch ist der Anteil von der Sonne, man kann ausrechnen, wie hoch ist der Anteil von der Vulkane, das kann man alles messen, und dann zeichnet man das auf, und am Schluss sieht man, hups, haben wir die Sonne und die Vulkane und Schwankungen in der Erdumlaufbahn und pipapo, alles einberechnet, dann gibt es eine mögliche Tendenz, aber die geht sogar zurück. Aber dafür geht es jetzt heute auf.
Gut, und warum wird man jetzt eben, wenn du jetzt das kannst anbieten und vielleicht ein bisschen eine Art USP hast, etwas, was andere nicht können anbieten können, weil du mehr eben Fachwissen hast, warum kommt man da nicht mehr irgendwie vor, sondern eben muss den Leuten noch gratis anbieten, was ja eigentlich peinlich ist.
Also der Alan Gore hat ja seinen Film «An Unconvenient Truth» genannt, oder? Eine unangenehme Wahrheit.
Aber er hat ihn können gut verkaufen.
Ja, ist ein guter Marketingmensch.
Gut, ist auch noch ein bisschen bekannter gewesen als der Bea Glocker weltweit.
Ich habe Zeugs zum Guru nicht. Nein, das fehlt.
Aber willst du gern?
Ja, klar.
Wenn alle?
Nein. Also, es ist eine unangenehme, Wahrheit. Mhm. Oder? Und die Leute sind lieber gegen Gentechnik oder gegen Nanotechnik oder gegen Handystrahlen, weil da müssen sie nichts machen, da müssen andere das Problem lösen. Aber wenn man gegen den Klimawandel ist, müssen wir eben selber etwas machen.
Aber sagen wir mal, die Klimadiskussion, wie wird die beeinflusst durch andere Sachen? Eben, jetzt hat man Masern beispielsweise wieder. Und in gewissen Kreisen, anthroposophischen Kreisen, glaube ich, ist man gegen Impfen und so. Hat das einen Zusammenhang? Die ganze Diskussion.
Ich glaube, es hat einen Zusammenhang mit der Skepsis gegenüber wissenschaftlichen oder generell Autoritäten. Mhm. Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, komm das. Oder? Und dann, ich finde, Skepsis ist gut. Also man muss immer alles in Frage stellen. Aber wenn man dann gegen offensichtliche Belege impfen, ich meine, es ist 100% klar, dass Impfen einem schützt. Und der Nebenterror auch schützt, oder? Der Herdenschutz. Und wie man dann noch kann sagen, ja, aber ich impfe nicht, das ist fahrlässig. Einer, der ungeimpft bei einer Grippewelle ins Tram einsteigt, ist wie einer, der mit einer entsicherten Schrotflinte ins Tram einsteigt.
Aber es gibt ja Leute eben, inklusive dem amerikanischen Präsidenten, den wir den Namen jetzt nicht erwähnen wollen, der sagt, Autismus ist unter anderem, eben bei deinem Thema, ausgelöst durch Impfungen.
Das ist völlig ein Unsinn. Das ist eine Studie 1998 von Andrew Wakefield publiziert. Die musste zurückgezogen werden, weil sie schlecht gemacht war. Er hatte, ich weiss es nicht mehr, 23 oder 27 oder egal, ganz eine kleine Anzahl Probanden gehabt. Und bei der Rekrutierung von diesen Probanden hat ihm die Selbsthilfeorganisation von Autismus betroffenen Eltern geholfen. Ja, überlege, hat sie in diesen Probanden mehr Autisten oder nicht? Ja. Es ist hinlänglich bewiesen, es ist null Zusammenhang. Und die ist 1998 zurückgezogen worden. Der Wakefield ist ausgeschlossen worden von der englischen Ärztegesellschaft, hat Berufsverbot in England. Und gleich gibt es Leute, die sagen, der hat recht.
Und eben solche, die sagen, jetzt ist Genmais. Man will das nicht. Die Genveränderung, da hast du dich ja sehr stark auch mit dem auseinandergesetzt, auch in deinen Büchern und so. Was ist da deine Position?
Es gibt keinen Hinweis, dass gentechnisch veränderte Pflanzen eine Gefahr für Mensch, Tier oder Umwelt ist. Ob man sie dann will essen, weil ein Grosskonzern sie produziert, das ist eine andere Frage. Aber ich schaue es jetzt auf der rationalen Ebene anschauen. Ist es eine Gefahr für die Umwelt? Mhm. Nein, ist keine Gefahr.
Und umgekehrt muss man ja sagen, durch die genveränderten Weizen-Sachen hat man Indien ernähren. Also Indien wäre ja verhungert, also hunderte von Millionen, wenn dort nicht die grüne Revolution gekommen wäre.
Ja, sie sind genetisch verändert, aber nicht gentechnisch.
Aha,
da ist halt, eine Zucht ist auch eine Genveränderung. Oder? Meine, die Leute wissen nicht, dass das Brot, das sie im Bioladen kaufen, mit Weizen hergestellt ist, wo ein Mehrfaches vom normalen Chromosomensatz drin hat. Und wie hat man das gemacht? Mit Bestrahlung, mit radioaktiver Strahlung oder mit krebsauslösenden Medikamenten, Kolchizin. Und mit diesen brutalen Methoden hat man irgendwelche Krüppel erzeugt, die dann einen zufälligerweise mehr Ertrag hat. Und das kann heute im Bioweizen sein. Mhm. Ist eigentlich auch huren absurd, oder?
Also, aber kann man sagen, dass die Technikfindlichkeit auf verschiedenen Orten, wir haben jetzt ein paar ausgeleuchtet, dass die jetzt auch durchschlägt bei dieser ganzen Klimadiskussion?
Ja, das glaube ich. Also, oder Autoritätsskepsis, oder? Mhm. Weil die Leute, sie vertrauen die am Flugzeug. Also, wenn sie technikfindlich wären oder technikskeptisch, würden sie ja nicht in das Flugzeug hineinsteigen, weil was ist das Risiko? Das kann runterfallen, oder?
Ja.
Es geht so fast nie runter, aber sie vertrauen. Also, einerseits vertraut man dieser Technik und andererseits misstraut man am kleinsten Pipifax. Das ist so eine totale Diskrepanz.
Wenn man jetzt hört, was die Jungen sagen, bis 2030 muss man irgendwie CO2-neutral sein, das scheint ein sehr steiles Ziel zu sein, wird man wahrscheinlich nicht erreichen. Aber findest Es muss in die Richtung gehen.
Absolut, absolut. Man muss eine Forderung immer steil fordern, damit man etwas mittels erreicht.
Und wird das passieren jetzt politisch? Oder ist jetzt das ein bisschen, eben, man hört jetzt fast immer wieder wahltaktisch. Was bringt uns etwas? Der FDP bringt es offenbar etwas, der SVP bringt es nicht. Die Grünen haben das in der DNA rein. Aber das ist ja nicht irgendwie, was soll ich, Basis von der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern es ist einfach Wahltaktik.
Ja, das ist Politik und keine Wissenschaft, oder? Politik schaut halt, was will das Volk? Und dann macht es das, oder? Wenn jetzt das Volk Klimaschutz will, dann schwenkt jetzt auch eine Partei, die bis jetzt noch nicht auf Klimaschutz war, auf Klimaschutz um.
Aber warum hat jetzt die Greta Thunberg so viel mehr Erfolg gehabt, die Leute aufzurütteln als der Beat Glocker?
Weil sie, also ich meine, sie
Entschuldigung.
Ist, ja, natürlich. Sie ist sehr.
Hat dich sicher auch verwundert, dass da ein 16-jähriges Mädchen, das übrigens eben auch Asperger hat, also das ist so ein bisschen Vorstufe von Autismus, dass die das anbringt, was eben so geniale Leute wie du in 30 Jahren nicht angebracht haben.
Ich sage ja, ich habe das Zeug zum Guru nicht, oder? Und sie hat natürlich das Zeug eben mit ihrer autistischen Störung, mit ihrem herzigen Gesicht, mit einem Sommersprossen.
Sie wissen, wie ein kleines Mädchen.
Und
sie wirkt ja wie 12.
Ja, das ist ja gut. Also, ja, ich finde auch. Aber wenn sie das schafft, hey, Chapeau, oder? Ich finde, dann soll sie das machen.
Aber glaub ich, ist die Nachhaltigkeitsdiskussion nachhaltig?
Ich hoffe es. Also ich habe letztens in einem Kaffee ein Gespräch zwischen zwei jungen Männern belauscht, wo der eine erzählt hat, seine Freundin hätte in einer Klimademo mitgenommen, es sei cool gewesen. Und 10 Minuten später hat er einem Kollegen erzählt, er ging jetzt für 3-4 Tage auf Ibiza, ich weiss nicht, mit dem Flüger. Also dann muss er sagen, nein, er hat etwas nicht begriffen. Oder?
Es war eben cool gewesen für die Freundin, aber nicht für ihn.
Ja, genau. Also ich hoffe, es wird sicher nicht bei allen Leuten etwas hängen bleiben, aber wenn es bei einigen etwas hängen bleibt, dann ist das gut. Und wenn eine Partei jetzt auf Klimaschutz umschwenkt, nur aus wahltaktischen Gründen, dann sage ich, gut, danke vielmals. Mir ist eigentlich gleich, warum sie umschwenken.
Das war der Beat Glocker gewesen. Danke vielmals noch. Letzter Musiktitel. Ich glaube, da ist ein Hinweis auf deine Stiftung. Wo du Geld suchst.
Ja, so habe ich es nicht gedacht. Ja. So habe ich es nicht gedacht. Ich schließe den Kreis wieder zu meiner Jugend. Es geht um Pink Floyd. Der Titel Money. Ja gut, Give Me Money, könnte man sagen. Aber interessant finde ich, es ist im 7/8-Takt gespielt. Aha. Und niemand weiss das.
Okay, das haben wir jetzt auch noch erfahren. Danke vielmals. Das ist ein Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.